1. Timotheus 4 steht. Also, ich lese den Text aus 1. Timotheus 4 und zwar die Verse 1 bis 11. 1. Timotheus 4, 1 bis 11. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, solche, die verbieten, zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott doch geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du ja gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottesfurcht, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders aber der Gläubigen. Dieses gebiete und lehre. Ich möchte noch zum Anfang mit uns beten. Und
ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir diese Bibelstudienreihen jetzt immer zweimal im Jahr machen, denn das ist für die Gemeinde super, immer wieder mal ganz zusammenhängende biblische Bücher flächendeckend miteinander zu lesen. Das ist aber auch für uns, die wir diese Bibelstudienreihe halten, auch sehr gut, denn wir können uns unsere Themen nicht aussuchen. Wir nehmen sie so, wie sie eben im Text kommen, und das ist auch was Gutes, denn schon mit seinen eigenen Vorlieben kann man ja manchmal so Schwerpunkte setzen und bestimmte Themen werden dann gar nicht erörtert. Und wir haben das ja schon gemerkt hier bei den ersten Teilen. Mit einmal kommen wir einfach nur dadurch, dass wir den ersten Timotheusbrief flächendeckend lesen an Themen, die wir schon lange nicht mehr besprochen haben und die wir uns wahrscheinlich sonst gar nicht ausgesucht hätten. Nochmal zum Zusammenhang des Ganzen. Timotheus wird von Paulus nach Ephesus geschickt, um dort Ordnung herzustellen, um dort den Leuten zu wehren, die falsche Dinge lehren und denen Weisung zu erteilen, dass sie bestimmte Dinge eben nicht an falscher Lehre dort bringen können. Und er fängt dann an, im zweiten Kapitel ganz grundlegend das Gebet vor allem in den Mittelpunkt zu stellen. Dann geht er weiter und behandelt die Rolle von Mann und Frau in der Gemeinde. Und er begründet diese unterschiedliche Platzanweisung von Mann und Frau in der Gemeinde dann zum einen mit der Schöpfungsordnung und zum anderen mit dem Geschehen im Sündenfall. Und daraus wieder leitet er dann weiter ab die Frage, wie sieht's jetzt aus mit der Gemeindeleitung? Und kommt dann zu dem Thema Älteste und Diakone, welches Profil müssen die erfüllen und was sind deren Aufgabenbereiche. Und das Ganze, das war das letzte Mal, endet dann eigentlich in der Aussage des Apostels Paulus, die wir dann in Kapitel 3, 14, 15 finden. Und das ist ein ganz entscheidender Zentralvers für das Anliegen dieses ganzen ersten Timotheusbriefes. Da schreibt Paulus: Dies schreibe ich dir, Timotheus, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Und da höre ich schon wieder die Stimme unseres Herrn, der das auch schon jetzt durch den Apostel Paulus uns sagen lässt, dass er bald kommen will. Und dann fährt Paulus fort, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, es geht hier in diesem ersten Timotheusbrief um die Hausordnung Gottes für seine Gemeinde. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Und wir kennen das ja von vielen Häusern in unserer Zeit. Häuser haben Hausordnungen. Und Gott hat für sein Haus eine Hausordnung. Und da kommt es gar nicht drauf an, wie wir das finden und was der Zeitgeist dazu sagt und was der Mensch dazu sagt und was die Kultur dazu sagt. Das ist alles unwichtig. Gott hat sein Haus und für dieses Haus hat er eine Hausordnung. Und das ist der Auftrag, der jetzt hier ganz besonders dem Timotheus wird. Er soll diese Hausordnung Gottes in der Gemeinde von Ephesus etablieren, deutlich machen. Und wir haben das Vorrecht, daran jetzt teilzuhaben für unsere Gemeinde hier und heute, damit auch wir in der Hausordnung Gottes leben und nicht in unseren eigenen, selbstgemachten Ordnungen. Und dann kommen wir zu Kapitel 4. Und in Kapitel 4, da geht Paulus jetzt noch einmal auf das ein, was jetzt diese Hausordnung Gottes stört, was vom Feind aus, von Satan aus versucht, in dieses Haus Gottes einzudringen und im Haus Gottes alles durcheinander zu bringen, was eigentlich Gott für sein Haus will und vorgesehen hat. Und deshalb möchte ich den Einstieg in unseren Text machen mit der Frage, was denkt ihr, was ist die größte Gefahr für die Gemeinde? Und da dürft ihr antworten, auch wenn wir heute keine interaktive Bibelstunde haben. Was ist die größte Gefahr für die Gemeinde?
Verführung.
Verführung, 100 Punkte. Absolut. Verführung. Und das müssen wir uns ganz tief einprägen. Die größte Gefahr für die Gemeinde Gottes und für unser Leben ist nicht das, wovor wir Angst haben. Vor Unfällen, vor Krankheiten, vielleicht vor Verfolgungen. Das ist alles nicht die größte Gefahr für die Gemeinde und auch nicht für unser geistliches Leben. Die größte Gefahr für die Gemeinde und für jeden Einzelnen von uns ist Verführung. Unser Herr beginnt seine große Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 4 mit den Worten: Seht zu, dass euch niemand verführe. Die Jünger kommen und sagen: Herr, wie wird denn das alles sein, wenn du dieses Zeitalter vollendest? Was sind die Zeichen? Was wird geschehen? Wann wird das sein? Wie wird das sein? Die sind ganz heiß darauf, das alles zu hören. Und das allererste, was Jesus ihnen sagt: Seht zu, dass euch niemand verführe. Also auch hier wird es deutlich. Das ist in allem das größte Problem. Nicht die kommenden Katastrophen, nicht Kriege, Seuchen, Erdbeben, auch nicht Verfolgung und Bedrängnis, nein, Verführung. So war es schon immer und so wird es sich im endzeitlichen Gefälle weiter zuspitzen. Und ganz auf dieser Linie liegt auch unser heutiger Text, 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren, man könnte auch übersetzen, in künftigen, letzten Zeiten, etliche vom Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, also was für eine Einleitung, die finden wir nur hier, nur an dieser Stelle, in der ganzen Bibel. Der Geist aber sagt ausdrücklich. Da muss doch jedem klar sein, was jetzt kommt, hat Dringlichkeitsstufe 1. Da müssen wir hellwach sein. Der Heilige Geist kommt hier seinem Auftrag als Beistand und warnender Ermahner der Gemeinde nach, indem er uns das Kommende verkündigt. So wie Jesus es in seinen Abschiedsreden gesagt hat, Johannes 16, 12, 13, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Ganz wichtig übrigens, dass der Herr selber sagt, dass er in seinen Erdenzeiten noch vieles seinen Jüngern nicht gesagt hat. Das sollte dem Kommen des Heiligen Geistes und dem Dienst der Apostel vorbehalten bleiben. Unser Herr in seinen Erdentagen hat vieles noch nicht gesagt. Und deshalb ist es so töricht, wenn heute viele Gemeinden, wir haben auch in unserer Gruppe am Sonntag drüber gesprochen, wo jemand das erzählt hatte, wenn viele Gemeinden sagen, ach, den Paulus, den wollen wir gar nicht hören. Der ist ein Frauenfeind und der sagt alles so hart und so ernst und so. Nee, wir bleiben bei dem Original, bei Jesus, bei den Evangelien. Das ist töricht. Denn der Herr redet während seiner Erdentage irdischem Fleisch, als Mensch, hier auf dieser Erde. Aber dann, nach seiner Himmelfahrt, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, redet er jetzt durch den Heiligen Geist in den Aposteln vom Himmel her als der Auferstandene. Es ist derselbe Herr. Jetzt redet der auferstandene Herr durch den Heiligen Geist, durch den Mund seiner Apostel. Und darum fährt der Herr fort, vieles habe ich euch noch zu sagen, Johannes 16, 12, 13, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Erst dann mit dem Heiligen Geist werden auch die Dinge von Gott her geoffenbart, die bisher noch verborgen waren. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Und das ist genau das, was wir hier jetzt auch in unserem Text haben. So hat der Heilige Geist dem Apostel Paulus aufgetragen, diese ausdrückliche Warnung an die Gemeinde aufzuschreiben. Für uns. Der Heilige Geist inspiriert das Wort der Schrift. Und so kommt diese ausdrückliche Warnung des Heiligen Geistes heute eben auch zu uns. Durch das Wort der Bibel. Im Wort der Bibel redet der Heilige Geist. Redet Gott zu uns. Wir haben ja am letzten Mittwoch an den schwierigen Stellen, wo unser vom Zeitgeist geprägtes Ich stark aufjault, da haben wir uns ja auch dieser Frage stellen müssen. Wie verbindlich ist das, wenn der Apostel Paulus sagt, ich ermahne, ich will nun, ich sage, ich erlaube aber nicht. Wie verbindlich ist das für uns? Und die Antwort darauf ist, es ist der Heilige Geist in dem Apostel Paulus. Es ist Gott selbst, der zu uns redet. Von daher 100% verbindlich. Und ich möchte drei Stellen mit euch ganz kurz an dieser Stelle lesen, nur weil ich möchte, das muss so fest sein, denn an dieser Stelle beginnt jeder Abfall in unseren Tagen sowieso, am Verhältnis zur Bibel als dem Wort Gottes. Deshalb möchte ich, dass ihr einmal aufschlagt, den 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Da hat der Apostel Paulus einiges anzuordnen für den Ablauf der Gemeindeversammlungen, für den Umgang mit Gnadengaben. Und am Schluss dieses 14. Kapitels kommt er dann auch auf die Frage der Frau in der Versammlung. Und genau nach diesem Thema sagt er dann in Vers 37, wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht anerkennt, so wird auch er nicht anerkannt, weder von Gott noch von der Gemeinde. Das ist also ganz zentral. Und das macht wichtig, interessanterweise auch genau an der sensiblen Stelle, die wir letzten Mittwoch hier hatten. Es macht deutlich, dass der Apostel Paulus das für sich und die Worte, die er hier als Apostel in der Vollmacht Jesu verkündigt, das nimmt er in Anspruch für sich und sagt, das sollen wir erkennen und das sollen wir anerkennen, dass das, was er uns schreibt, ein Gebot des Herrn ist, genauso gut, als würde Jesus selbst direkt es uns sagen. Und die beiden anderen Stellen, denke ich, sind euch gut vertraut. Wir lesen sie nur, denn das muss in eurer Bibel unterstrichen sein. Das müsst ihr drauf haben. Das müsst ihr an dieser Stelle immer auch in den Gesprächen, die man miteinander hat, auch ins Feld führen können. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wörtlich Theopneustos, das heißt von Gott gehaucht. Pneustos, da ist der Geist drin. Ja? Vom Heiligen Geist eingehaucht. Alle Schrift. Nicht nur die, die uns passt, sondern auch die, mit der wir Mühe haben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und die letzte, die ich in diesem Zusammenhang noch mit euch lesen möchte, ist dann der 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21. Da geht es dem Apostel Petrus um das prophetische Wort der Bibel. Und er bringt einige Verse, wo er deutlich macht, Prophetie, die kommt nicht aus dem Menschen heraus, der sich ein paar kluge Gedanken gemacht hat. Und dann in Vers 21 fasst Petrus das zusammen, 2. Petrus 1, 21. Denn niemals, niemals, also etwas ohne Ausnahme, niemals, wurde eine Weissagung, eine prophetische Rede durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Da haben wir es wieder. Das ist unser Verständnis, wenn wir mit der Bibel umgehen. Die Bibel ist das vom Heiligen Geist inspirierte, den Aposteln eingegebene Wort Gottes. Darin haben wir es nicht mit Menschen, sondern mit unserem Herrn selbst zu tun. Und wenn wir heute in den Gemeinden einen wirklich flächendeckenden Abfall von Gott erleben, und wenn uns die Bibel sagt, dass das im endzeitlichen Gefälle mehr und mehr immer schlimmer werden wird, dann hat das seinen Ursprung immer in dem Verhältnis zum Wort Gottes. Wenn wir die Bibel nicht mehr als Wort Gottes anerkennen, dann ist alles beliebig. Dann können wir an jeder Stelle, die uns nicht passt, sagen, das sehen wir eben anders. Die Frage ist, stehen wir unter Gottes Wort oder stehen wir über Gottes Wort? Und das ist dem Apostel Paulus so wichtig. Und der Apostel Paulus kennt uns Menschen. Und der Heilige Geist gibt ihm in diesem Moment, dass er hier im 1. Timotheus 4 eben nicht schreibt, ich weiß das, sondern dass er hier deutlich macht, Leute, was ich hier sage, das kommt direkt vom Heiligen Geist. Nehmt es bitte ernst, das ist ganz wichtig. Der Geist aber sagt ausdrücklich. Es ist der Geist selbst und der sagt das ganz betont, ganz gewichtig. Ja, was sagt der Heilige Geist denn so ausdrücklich? Dass in späteren, künftigen, letzten Zeiten etwas passieren wird. Der Heilige Geist verkündigt uns also tatsächlich das Kommende. Er spricht von späteren, künftigen, letzten Zeiten. Im Griechischen hysteros kairos. Und dieses Wort hysteros wird sowohl als Komparativ, als Vergleichsform, wie aber auch als Superlativ, als höchste Steigerungsform gebraucht. Und wenn es als Komparativ, als Vergleichsform gebraucht wird, dann müsste man es übersetzen in späteren, künftigen Zeiten, im Vergleich zu aktuellen, in späteren, künftigen Zeiten. Oder aber, wenn es als Superlativ gebraucht wird, und das ist hier auch sehr wahrscheinlich, dann in den letzten, äußersten Zeiten, die kommen also in der Endzeit. Wollen wir beide Übersetzungsmöglichkeiten integrieren, und beide sind möglich, dann wird hier von der künftigen Entwicklung der Gemeinde geredet, die eine endzeitliche Zuspitzung erfährt. Der Heilige Geist nimmt hier die zukünftige Entwicklung der Gemeinde in den Blick. Und was eröffnet er uns da? Eine ernüchternde Perspektive. Schon zuvor, in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, hatte Paulus geschrieben, dass der Tag des Herrn nicht kommt, es sei denn, dass zuvor was kommt? Der Abfall. Der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart werde, der Mensch der Gesetzlosigkeit. So hat Paulus es 10, 12 Jahre vorher im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 3 geschrieben. Wir haben es ja vor kurzem erst durchgenommen. Also schon da sagt Paulus klipp und klar, Leute, die Entwicklung in dieser Welt, die geht nicht bergauf. Die geht nicht in einen Sieg des Evangeliums, in eine immer größere Herrschaft Jesu auf dieser Erde. Sondern sie führt hinein in den Abfall und in diese letzte große Offenbarung des Menschen der Gesetzlosigkeit, des Antichristen. Weder die Welt noch die Christenheit entwickeln sich in das Reich Gottes hinein, wie viele uns heute glauben machen wollen. Im Gegenteil, sie entwickeln sich in das Reich des Antichristen hinein. Das hat schon in der apostolischen Zeit begonnen, fand in der Zeit der katholischen Kirche eine schlimme Fortführung und wird im antichristlichen Reich in der Hure Babylon enden. Die Geschichte der Welt, die Geschichte Israels und die Geschichte der Christenheit wird in einen großen, umfassenden Abfall münden. Und dieser Außenschau von 2. Timotheus 2, Vers 3 oder auch von Offenbarung 13, dieser Außenschau fügt Paulus jetzt hier die Innenschau von 1. Timotheus 4, 1 hinzu. Auch im Innenbereich der Gemeinde werden, wir lesen weiter, manche, einige, etliche vom Glauben abfallen. Manche, einige, etliche, die Größenordnung wird hier nicht quantifiziert. Doch die Geschichte lehrt uns, es ist keine kleine Zahl. Und das wird im endzeitlichen Gefälle noch zunehmen. Es wird innerhalb der Gemeinde zu einer großen Scheidung kommen. Wovon werden denn etliche abfallen? Wovon? Was steht im Text? Vom Glauben. Vom Glauben. Werden sie von Jesus abfallen? Wir lesen vom Glauben. Ja, ist es nicht dasselbe? Vom Glauben abfallen und von Jesus abfallen? Nicht unbedingt, zumindest nicht, was das subjektive Bewusstsein, das Selbstverständnis der Abfallenden betrifft. Da im subjektiven Bereich, macht es einen Unterschied. Objektiv jawohl, Aber im subjektiven Bereich macht es einen Unterschied. Die Leute, die so vom Glauben abfallen, sind sich oft gar nicht bewusst, dass sie von Jesus abfallen. Die stellen sich nicht hin und sagen, mit Jesus will ich nichts mehr zu tun haben, sondern sie gehen ein auf Lehren und Lügen von Dämonen, auf Betrug und Irrlehre und Verführung und merken nicht, dass sie von Jesus abfallen, indem sie von dem Glauben abfallen, wie die Schrift sagt. Das ist das Dilemma. Hier muss keine bewusste Entscheidung gegen Jesus getroffen werden. Die Betreffenden lassen sich vielmehr inhaltlich verführen. Ihr Glaube wird unterwandert. Aus dem gesunden biblischen Glauben, einem Glauben, wie die Schrift sagt, Johannes 7, 38, wird so, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, ein Abfallen vom Glauben. Während sie meinen, Jesus zu dienen, fallen sie vom biblisch gesunden Glauben, wie die Schrift sagt, ab. Wie überraschend das sein kann, das lesen wir in Matthäus 7, in den Versen 21 bis 23. Da sagt unser Herr: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele, das hat mich auch geschockt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, prophetisch geredet, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Man kann also sogar spirituell im Namen Jesu unterwegs sein, prophetisch reden, Dämonen austreiben, viele Wunderwerke tun und dabei doch vom biblischen Glauben abgefallen sein. Hier wird übrigens schon der spirituelle Bezug der Betreffenden deutlich, den Paulus ja auch hier in unserem Text als Ursache für den Abfall vom Glauben nennt. Wie fallen sie vom Glauben ab? Indem, wir lesen weiter, sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Ja, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Es gibt eben nicht nur eine Inspiration des Heiligen Geistes. Es gibt auch vielfältige Inspirationen von betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen, auch im Raum der Gemeinde. Nicht überall da, wo Heiliger Geist draufsteht, ist auch Heiliger Geist drin. Und deshalb lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und wisst ihr, der Heilige Geist, der hat nichts dagegen, sich prüfen zu lassen. Er fordert uns hier dazu auf. Wer hat nur etwas dagegen, sich prüfen zu lassen? Na, der Irrgeist, der Lügengeist. Und der kommt dann und sagt, ihr wollt doch nicht etwa dieses Wirken als Wirken des Heiligen Geistes in Frage stellen. Wisst ihr, dass ihr damit die Sünde wieder den Heiligen Geist begeht? Nein, das will ich nicht. Also, nehmen wir das einfach so an. Merkt ihr, wie hier versucht werden soll, sich der Prüfung zu entziehen? Das ist immer schon klar, wer hat daran Interesse? Nur Satan, nur der Irrgeist. Der Heilige Geist sagt, Leute, nehmt die Bibel zur Hand. Prüft, prüft, prüft. Das will ich. Der freut sich darüber. Wenn wir so am Wort der Bibel prüfen, welche Geister hier gerade wirksam sind. Wir lesen weiter. Diese Verführung geschieht, Vers 2, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Mal nur nebenbei, das Gewissen ist eine ganz, ganz wichtige Orientierung für uns auch als Gläubige. Wenn das Gewissen anschlägt, sollten wir darauf achten. Und wenn wir unser Gewissen immer und immer wieder überhören und übergehen, kommt es dazu, dass wir am Gewissen, ja, wie nennt es Paulus mal, gehärtet sind wie mit einem Brenneisen. Und dann fehlt uns diese innere Überführung, dieses innere rote Lämpchen, dieses Alarmsignal, was wir brauchen. Und diese Menschen hier, die sind in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt. Ganz wichtig übrigens, das könnt ihr euch auch in euren Bibeln notieren, hier in Vers 2, das durch. Es geschieht durch die Heuchelei von Lügenrednern. Und ihr erinnert euch, letzten Mittwoch, 1. Timotheus 2, da hatten wir doch diese große Frage, ja, wie kann denn das sein, die Stellung der Frau und dann, sie wird aber gerettet werden durch Kindergebären hindurch. Und wir dachten alle, die Haare können uns gar nicht so schnell ausfallen, was soll denn das jetzt? In 1. Timotheus 2 steht hierbei durch, wir haben es miteinander besprochen, Dia. Und Dia, wir kennen es von ihm, Dia ist das hindurch. Das ist also Kindergebären, keine Begründung für das Heil, sondern hier bezieht sich Paulus nur auf das Geschehen vom Anfang, vom Sündenfall, dass eben hier durch den Sündenfall der Frau mitgegeben wird, unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und das wird auch bei dem Gläubigwerden an Jesus nicht aufgehoben, das bleibt. Die Frau muss da durch, wie der Mann durch Disteln und Dornen und all die anderen Dinge auch durch muss. Das ist nicht weg, wenn man zum Glauben kommt. Die Folgen des Sündenfalls bleiben uns. Und wenn Paulus sagt, durch Kindergebären hindurch wird sie errettet werden, dann heißt das nur im Kontext des Textes, dass er darauf Bezug nimmt, dass das eben bleibt als Konsequenz des damaligen Fehlverhaltens, dieser Sünde, dass sie aber gerettet wird, nicht durch das Kindergebären, sondern wie es dann kommt, durch Glauben an Christus. Hier, in 1. Timotheus 4, Vers 2, steht nicht dir. Hier steht en. Und en ist hier gebraucht als sogenannter Dativ Instrumentalis. Das heißt, diese Dativkonstruktion durch will ausdrücken, dass das, was jetzt kommt, das Instrument, das Werkzeug ist zu dem, wovon hier die Rede ist. Also, diese betrügerischen Geister und Lehren von Dämonen, die brauchen Werkzeuge, Instrumente, durch die sie in die Gemeinden eindringen können. Paulus nennt sie Lügenredner. Und diese Lügenredner kommen von innen, aus dem Raum der Gemeinde. Es gibt zwei Arten von Verführung. Die Verführung von außen und die Verführung von innen. Die Verführung von außen besteht darin, dass wir uns den Maßstäben der Welt anpassen und den Zeitgeist in die Gemeinde lassen. Und das erleben wir aktuell erdrutschartig in vielen Gemeinden. Doch selbst diese eigentlich von außen kommende Verführung braucht Werkzeuge innerhalb der Gemeinde. Menschen, die diesen Zeitgeist in die Gemeinde hineintragen. Menschen, die von innen her die Maßstäbe der Bibel aufweichen, uminterpretieren und inhaltlich mit dem Zeitgeist kompatibel machen. Wehe denen, die sich in der Gemeinde zu Werkzeugen und Trägern dieser Anpassung an den Zeitgeist machen lassen und so zu Verführern der Gemeinde werden, ohne es selbst zu merken. Letztlich wird für die Gemeinde also jede Verführung an ihrer eigentlichen Schnittstelle, an dem Eindringen, dem Hineintragen in die Gemeinde, zu einer Verführung von innen, von Menschen aus dem Raum der Gemeinde, von Menschen, die sich Christen nennen, von Menschen mit Rang und Namen. Die Verführung tarnt sich, indem sie sich Menschen von innerhalb der Gemeinde bedient. Und so werden viele trojanische Pferde in die Gemeinde eingeschleust, wo Jesus draufsteht, aber tatsächlich ganz andere Inhalte transportiert werden. Und das Internet bietet heute das perfekte Medium für die möglichst weite Verbreitung jeder Art von Verführung. Es reicht ein Doppelklick und all diese Inhalte haben wir in unseren Wohnzimmern und in unseren Herzen. Und deshalb warnt Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 30, genau den Ältesten von Ephesus hier jetzt entgegen, die ja gerade in der Situation sind, dass Timotheus bei ihnen ist und Acht haben muss, weil sie eben diese Worte des Apostels Paulus wohl doch nicht so ernst genommen haben. 7 Jahre vorher. Apostelgeschichte 20, 30. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Das ist immer wieder. Da wollen Menschen für sich selbst Anhänger, Jünger machen. Sie wollen sich nicht der Gemeinde unterstellen. Sie wollen nicht der Gemeinde, dem Herrn dienen. Sie wollen selber für sich Jünger machen. Jünger hinter sich herziehen. Darum haben wir in der Gemeinde immer bei den Hauskreisen, ist uns ganz wichtig, dass wir da Leiter aus der Gemeinde, Leitung oder so mit bei haben. Dass wir Rücksprache haben, dass wir wissen, was passiert in den Hauskreisen. Damit nicht in so einem Hauskreis mit einmal jemand abzieht, Jünger, hinter sich her. Und dann so ein Hauskreis mit einmal Gemeinde zerstört und nicht Gemeinde baut. Paulus schreibt in 2. Korinther 11, Abvers 13. Solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Wow. Und kein Wunder, der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Wenn euch jemand erzählt, oh, diese Lichtserscheinung und so, und dann werden Dinge transportiert und erzählt, die nicht mit der Bibel in Übereinstimmung sind. Das ist entscheidend. Immer am Wort prüfen. Da kann es die lichtvollste Erscheinung der Welt sein. Im Zweifel ist es dann Satan getarnt als Engel des Lichts. Immer prüfen am Wort. Nie beeindrucken lassen durch die äußere Lichthaftigkeit einer Erscheinung. Manche sagen ja, schwarze Magie ist schlecht, aber weiße Magie ist gut. Nein, weiße Magie ist nichts anderes als getarnte schwarze Magie. Beides gleichermaßen die Quelle der Teufel. Der Inhalt oder die Inhalte der Verführung können vielfältig sein. Die Inhalte, die der Heilige Geist uns jetzt hier in unserem Text nennt, die werden uns vielleicht auf den ersten Blick überraschen. 3a. Lehren von Dämonen, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Okay, mal spontan, welche große christliche Institution verbietet ihren Priestern zu heiraten? Dazu muss man kein Kirchengeschichtler sein. Ja. Die katholische Kirche. Ich bin überzeugt, dass es im Raum der katholischen Kirche etliche Kinder Gottes gibt. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber als Institution steht die katholische Kirche unter diesem Urteil des Heiligen Geistes. Abfall vom biblischen Glauben. So klar, so eindeutig redet der Heilige Geist. Und das Verbot bestimmter Speisen, Das ist damals vor allem aus dem jüdischen Gesetz in die Gemeinde hineingetragen worden, hat aber dann im Laufe der Kirchengeschichte auch im Bereich der christlichen Askese immer wieder eine Rolle gespielt. Doch heute wird dieser Bereich in ganz neuen Bezügen hochaktuell. Eine von betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen inspirierte Klimareligion will uns mittlerweile ebenfalls eine Vielzahl von Speisen verbieten. Wer sich vegan ernähren will, der möge dies tun, mit Freude sein Leben lang, überhaupt nicht zu beanstanden. Aber wer daraus eine fast religiöse Pflicht zur Erhaltung dieser Welt macht, der ist auf einem Irrweg. Und es gibt etliche, die zum Beispiel das Verbot, Fleisch zu essen, unter scheinbar christlichen Argumenten in die Gemeinde hineintragen wollen und gar nicht merken, wie sie damit eigentlich der neuen Klimareligion dienen. Nein, für uns Christen gilt, Paulus fährt fort in Vers 3, Speisen, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Das gilt auch für Steak und Schnitzel. Seit der Sintflut hat Gott das Fleisch dem Tieren, dem Menschen zur Nahrung gegeben. Und für alle, da kann man Dinge reden, aber wir haben hier den Text und um den kümmern wir uns jetzt. Für alle Speisen gilt, lasst sie uns als Geschenk Gottes mit Dankbarkeit annehmen. Und interessant, durch Gottes Wort und durch Gebet teilen, dass wir vorm Essen beten. Das ist, denke ich, bei den meisten von uns so. Aber hier steht sogar durch Gottes Wort auch noch mit drin. Unsere Vätergeneration haben beim Essen auch noch ein Wort aus der Bibel gelesen. Ja, erinnere ich mich noch, weiß ich noch. Nur interessant, die Heiligung hier durch Gottes Wort und durch Gebet. Und wir sollen nicht meinen, dass wir mit besonderen Zusatzleistungen unserer Frömmigkeit Gott gefallen. Nein, der Heilige Geist nimmt das so ernst, dass er diese noch so frommen Zusatzleistungen selbstgewählten Gottesdienstes hier als Abfall vom Glauben bezeichnet, vom biblischen Glauben. Der Heilige Geist nimmt diese Dinge sehr viel ernster als wir weithin. Und dann musste ich so schmunzeln, dass im nächsten Vers dann auch wieder auf die Ernährung abgestellt wird. Nämlich da spricht Paulus dann vom Timotheus, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Das ist die geistlich wichtige Ernährung, um die es geht. Und da hinterfragen wir uns schon immer, wie ernähren wir uns? Wie ernähren wir unseren geistlichen Menschen? Und wo wir schon bei den Ersatzreligionen unserer Zeit sind, auch der Körperkult wird hier kurz angesprochen, ab Vers 7b. Übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Hier steht für Üben im griechischen Grundtext Gymnazo. Also, ist euch sofort klar, kennen wir von Gymnastik, ne? Gymnazo. Und Gymnazo heißt üben, trainieren. Oder als Substantiv Gymnasia, Übung, Training. Bei uns auch beim Gymnasium gelandet irgendwann. Und der Begriff Gottseligkeit, der heißt Eusebia. Zwei Worte, Eu kennen wir von Evangelium. Und Sebia ist die Art der Gottesverehrung. Also Eusebia heißt die gute, die richtige Art der Gottesverehrung. Man würde das heute in unserer Sprache ausdrücken, Gottseligkeit würde man bezeichnen als geistlichen Lebensstil. einen geistlichen, Gott wohlgefälligen Lebensstil. Um den geht's. Und auch im geistlichen Leben brauchen wir, das ist die Botschaft hier, Training, Übung. Ein geistlicher Lebensstil entwickelt sich nicht von alleine. Das Einzige, was sich von alleine entwickelt, ist 12 Stunden Schlaf und den ganzen Tag rumhängen. Das entwickelt sich von alleine. Alles andere braucht Übung. Übung. Und es ist eben wichtig, ein geistlicher Lebensstil will eingeübt werden. Und gerade unsere Zeiten im Gebet und Lesen der Bibel müssen im Tagesablauf eingeübt werden. Sonst werden sie von allen anderen verdrängt. Das ist einfach, ja, die Natur der Sache im Kampf zwischen Fleisch und Geist. Nur wir sollten uns bei diesen Übungen, wie auch in anderen Dingen, nie zu viel auf einmal vornehmen. Fang mit kleinen Zeiten an. Aber die halte regelmäßig. Dann kannst du einen geistlichen Lebensstil im Gebet, im Lesen des Wortes, in deinem Leben einüben, sodass es zu einer guten Ordnung in deinem Leben wird. Ja, und dann kommen wir zum Höhepunkt unseres Textabschnittes, Verse 10 und 11. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir. Andere Handschriften haben hier, dafür arbeiten wir und werden wir geschmäht. Weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. Besonders der Gläubige. Dies gebiete und lehre. 3 Aussagen macht Paulus hier. Dass wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. 2. Dass diese Hoffnung uns dazu motiviert, dafür zu arbeiten und zu kämpfen, beziehungsweise uns dafür sogar schmähen zu lassen. Und 3. Dass wir diese Hoffnung und den mit ihr verbundenen Auftrag gebieten und lehren sollen. Schauen wir uns diese 3 Aussagen noch mal kurz im Einzelnen an. 1. Wir hoffen auf einen lebendigen Gott, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Unsere Hoffnung gründet sich also nicht auf das Verhalten der Menschen, nicht auf die Einsicht der Ungläubigen, nicht auf die Treue und den Fleiß der Zeugen Jesu, nicht auf die großartigen Strategien für Mission und Gemeindewachstum. Unsere Hoffnung ruht allein auf dem lebendigen Gott. Wenn es Hoffnung für alle gibt, dann nur, weil Gott, wie wir das letztens in Römer 15, 13 hatten, weil Gott ein Gott der Hoffnung ist. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Wir haben eine große Hoffnung, weil wir einen großen Gott haben. Und diesem Gott ist nichts unmöglich. Und diesen Gott nennt Paulus in 1. Timotheus 2, 3, 4, das hast du behandelt, einen Rettergott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn dieser Gott nicht schafft, was er will, dann gibt es tatsächlich keine Hoffnung mehr. Doch die Bibel bezeugt vielfältig, dass bei Gott Wille immer zur Wirklichkeit wird. Gottes Wille von heute ist immer die Realität von morgen. Zu seiner Zeit. Wir lesen das in Epheser 1, Vers 11. Gott wirkt alles nach dem Rat seines Willens. Psalm 135, Vers 6. Alles, was Gott will, das tut er. Im Himmel, auf Erden, im Meer, in allen Tiefen, überall. Und dann die Stelle, die du am Mittwoch genannt hast, Stefan, wollte ich auch nicht unterschlagen. Jesaja 46, Vers 10. Da spricht Gott: Mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Punkt. Und darum heißt es in 1. Timotheus 2, 4 eben auch nicht, dass dieser Gott gern ein Retter aller Menschen wäre, sondern dass er ein Retter aller Menschen ist. Und hier gibt es wieder eine Gottesoffenbarung in der Grammatik. Hier steht nämlich im Griechischen der Indikativ. Und der Indikativ ist die Wirklichkeitsform. Das ist Gott. Das will er nicht nur sein. Gott ist größer als unser Denken. Gott ist größer als unsere Systeme. Gott ist größer als unser Glaube. Und sein göttlicher Heilswille wird zu seiner Zeit, auf seinen Wegen, alle Menschen erretten. Und dieser Wille wird nicht an dem Willen seiner Geschöpfe scheitern. Gottes Wille scheitert nicht am Willen des Menschen. Alles andere würde ja bedeuten, dem menschlichen Willen letztlich die Überlegenheit über Gottes Willen einzuräumen. Und das sei ferne. Was Gott will, das erreicht er auch. Aber nicht, indem er den menschlichen Willen ignoriert. Nicht, indem er den menschlichen Willen vergewaltigt. Sondern indem er im Rahmen seiner Heilsgeschichte durch Gericht und Gnade auf den menschlichen Willen so einwirkt in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit, in seiner Liebe und Erlösung, dass dieser Mensch in seinem Willen irgendwann so weit ist zu sagen, Herr Jesus, du bist Herr. Nur in dir habe ich Gerechtigkeit und Stärke, so wie es uns im Jesaja prophezeit ist. So war es bei Jona, so war es bei Israel, so ist es bei uns. So wird es zu seiner Zeit auf seinen Wegen Gott mit allen seinen Geschöpfen tun. Gott ist ein Retter aller Menschen. Jetzt kommt der Nachsatz. Besonders der Gläubigen. Besonders heißt, die Aussage über die allgemeine Gruppe bleibt bestehen. Daran ändert sich nichts. Aber jemand oder etwas aus dieser Gruppe wird jetzt besonders hervorgehoben. Statt besonders könnte man auch sagen, vor allem, so übersetzen es andere, vor allem. Und damit sind wir schon auf der richtigen Spur. Die Gläubigen erfahren ihre Rettung vor allen anderen. Wir müssen nicht ins Gericht, wir müssen nicht in den Feuersee. Wir sind jetzt schon errettet vor dem kommenden Zorn und versetzt in das Reich Jesu. Wir sind Erstlinge seiner Geschöpfe, wie es Jakobus sagt. Auserwählte Gottes zum Heil an allen anderen. Und darin liegt das Besondere unserer Errettung. Gott aber bleibt ein Retter aller Menschen, aber zu seiner Zeit, in seinen Abteilungen, auf seinen Wegen, und die anderen kommen eben später dran. Ja, und dann fährt Paulus fort, dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf diesen Gott hoffen. Und dieses Weil ist eine so überraschend göttliche Begründung. Ganz anders als unsere menschliche Logik. Die Tatsache, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, macht uns eben nicht gerade passiv, sondern setzt uns in Bewegung. Dafür arbeiten und dafür kämpfen wir, weil Gott genau das will. Arbeiten. Steht hier im Griechischen ein Wort, das bedeutet hart arbeiten, sich abmühen, sogar sich erschöpfen. Also das biblische Leitbild ist nicht Selbstfürsorge. Kämpfen steht hier ein Wort, das sowohl vom sportlichen Wettkampf als auch vom Waffenkampf gebraucht wird. Jawohl, wir kämpfen, nicht wieder Fleisch und Blut. Und andere Handschriften haben statt kämpfen, werden wir geschmäht. Das übersetzt man das Wort, was hier steht, scharf kritisiert, beschimpft, geschmäht. Also für die Hoffnung, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, lassen wir uns auch schmähen. Aber wir lassen nicht davon ab. dass dieser Rettergott will, dass alle Menschen errettet werden und dass er auch ein Retter aller Menschen ist. Ja, und dann könnte man ja noch sagen, okay, freu dich dran, halt die Klappe. Aber in Vers 11 sagt Paulus weiter, dies gebiete und lehre. Gebieten soll Timotheus das Mühen, Arbeiten, Kämpfen, sich schmähen lassen. Lehren soll er, dass Gott der Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubige. Ist also nicht biblisch, wenn immer wieder gesagt wird, dass man Gott als den Retter aller Menschen zwar glauben, aber nicht lehren sollte. Ich würde das nicht in einer Evangelisation lehren, aber ich würde in einer Evangelisation sagen, Gott will alle, Gott will auch dich. Nein, diese Hoffnung dürfen wir nicht verschweigen. Zur Ehre Gottes. Denn um Gott geht's. Was für ein Gott haben wir? Was für ein Gottesbild haben wir? Darum geht's zutiefst. Und das ist das, womit Paulus dann auch abschließt in Philipper 2, 9 bis 11. Das lese ich als letztes. Da wird dieses Erniedrigung Jesu beschrieben und dann Philipper 2 ab 9. Darum hat Gott ihn, Christus, Jesus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und sogar der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Jede Zunge wird bekennen, Jesus, du bist Herr. Und das ist diese große, frohmachende Botschaft, dass das einmal sein wird. Und dann sagt Paulus am Ende, zur Ehre Gottes, des Vaters. Darum geht's, dass dieser Rettergott geehrt wird und nicht am Ende seiner Heilsgeschichte mit 3% seiner Geschöpfe dasteht und den Rest hat er an den Teufel verloren. Nein, zur Ehre Gottes, des Vaters. Aber bis dahin ist ein weiter Weg. Und wir sind dazu gerufen, dafür zu arbeiten, zu kämpfen und uns auch schmähen zu lassen. Amen. Wir noch mit uns beten. Lieber Vater, wir wollen dich ehren. Wir dürfen es heute schon tun und wir wollen dir alle Ehre geben, dass du so ein großer, wunderbarer Gott bist, dass du der Gott der Liebe bist, dass du der Gott der Hoffnung bist, dass du der Gott des Maßes bist, dass du ein Rettergott bist, dass du willst, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass alles, was du willst, was dir wohlgefällt, dass du all das tust, Wirklichkeit werden lässt, dass du kein machtloser, kein schwacher, kein hilfloser Gott bist, der so vieles gerne würde, aber nichts davon hinkriegt. Du schaffst es, du siegst und am Ende wird jede Zunge dich, Herr Jesus, als Herrn bekennen. Und darauf freuen wir uns, dafür jubeln wir dir zu. Und Herr, bis dahin, gib uns die Gnade, in einem sich immer verdichtenden Abfall, in einer immer intensiveren Verführung, uns eben nicht durch falsche Lehren und Geister und Irrtümer von Dämonen uns verleiten zu lassen, von dem biblisch geoffenbarten Glauben abzufallen, sondern dir, deinem Wort treu zu bleiben, auf dein Wort, auf die Bibel nichts kommen zu lassen, daran alles zu messen und alles zu prüfen und alles auszurichten in unserem Leben und dann dir zur Verfügung, uns zu üben, zu trainieren, einen geistlichen Lebensstil, arbeiten, kämpfen und schmähen lassen in deinem Dienst zu deiner Ehre. Herr, danke, dass wir in dir geborgen sind. Wir beten dich an. Amen.